HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Respekt und Bedauern. Kardinal Marx bietet wegen der Missbrauchskrise seinen Rücktritt an. Moderner Ablasshandel, auch die Kirche setzt bei der Klimaneutralität auf Ausgleichszahlungen. Und unser Sonntagsthema, es lebe der Eigenwille. Der Philosoph und Therapeut Matthias Jung hat ein Lob des Ungehorsams verfasst. Die Nachricht aus München kam am vergangenen Freitag wie ein Donnerschlag. Im Erzbistum Köln erwartet man zurzeit päpstliche Kontrolleure und währenddessen teilt Kardinal Reinhard Marx überraschend mit, dass er dem Papst seinen Rücktritt als Münchner Erzbischof angeboten hat. Schon seit längerem denke er darüber nach, was die derzeitige Krise in der Kirche auch für ihn bedeutet, schreibt der 67-Jährige in einem Brief an Franziskus, datiert vom 21. Mai. Im Kern gehe es ihm darum, Verantwortung zu tragen für die Katastrophe des sexuellen Missbrauchs durch Amtsträger in der Kirche. Dieser Schritt ist beispiellos für die katholische Kirche in Deutschland, dass ein hoher Würdenträger seinen Rücktritt anbietet. Tilman Kleinjung hat dazu eine Meinung.
Vor fast 3 Jahren hat Kardinal Marx noch mit Nein geantwortet auf die Frage, ob er oder seine Kollegen jemals an Rücktritt gedacht hätten. Damals hatte Marx als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz gerade eine Studie vorgestellt, die den massenhaften Missbrauch von Minderjährigen in der Kirche erstmals umfassend dokumentierte. Rücktritt? Diese Frage hat in Reinhard Marx gearbeitet und er hat sie nun mit Ja beantwortet und Papst Franziskus um die Entpflichtung von seinen Ämtern gebeten. Woher der Gesinnungswandel? Es ist viel passiert in der katholischen Kirche in Deutschland in den vergangenen Jahren, auch dank Kardinal Marx. Er hat gemeinsam mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken einen synodalen Weg gestartet. Die Kirche soll die richtigen Lehren aus dem Missbrauchsskandal ziehen. Dessen Ursachen sind ja auch systemimmanent: das Männerbündische, die steile Hierarchie, der Ausschluss von Frauen von geistlichen Ämtern. Darüber diskutieren Deutschlands Katholikinnen und Katholiken seit mehr als einem Jahr. Und immer wieder tauchen Stoppschilder auf. Frauen als Priesterinnen ausgeschlossen. Die Kontrolle und Verteilung von Macht in den Gemeinden ist schwierig in einer Kirche, in der nahezu alles auf den Priester zugeschnitten ist. Die Diskussion der letzten Zeit hätte gezeigt, dass manche in der Kirche jedem Reform- und Erneuerungsdialog im Zusammenhang mit der Missbrauchskrise ablehnend gegenüberstehen, schreibt Marx in seinem Brief an den Papst. Das klingt nach reichlich Frust über eine Kirche, die nicht lernfähig scheint. Er sei nicht amtsmüde, betont Marx, aber genervt ist er wohl schon von den Bischofskollegen, die kaum eine Reformidee für diskussionswürdig halten, oder von den Einsprüchen aus dem Vatikan, wo manche immer noch Einheit mit Uniformität verwechseln. Wir sind an einem gewissen toten Punkt. Diese Standortbestimmung aus dem Mund eines Kardinals muss die Institution Kirche in ihren Grundfesten erschüttern. Reinhard Marx ist schließlich nicht irgendwer. Er gehört zu der kleinen Gruppe handverlesener Kardinäle, die Papst Franziskus bei der Reform der römischen Kurie beraten. Die Erfahrungen, die Marx in diesem Gremium gemacht hat, haben offenbar zu seinem Frust über den Reformstau in der katholischen Kirche beigetragen. Seine Rücktrittsbitte ist also auch eine versteckte Kritik an einem Papst, dem es nicht gelungen ist, Blockaden zu lösen, dem es nicht gelungen ist, die katholische Kirche vom toten Punkt wegzumanövrieren. Noch nicht? In seinem Schreiben an den Papst will Marx seinen Rücktritt auch als Signal des Aufbruchs verstanden wissen. Viele haben den Glauben an diesen Aufbruch aber schon lange verloren.
Zum Rücktrittsangebot von Kardinal Marx war das ein Kommentar von Tilman Kleinjung. Gestern war Weltumwelttag, ein Anlass, einmal auf die kirchlichen Bemühungen um den Klimaschutz zu blicken. Das Ziel auch der großen Kirchen heißt Klimaneutralität. Die einen, wie das Erzbistum Köln, wollen dies schon 2030 erreichen. Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, EKD, peilt dieses Ziel für 2050 an. Doch die Wege zu diesem Ziel ähneln sich. Michael Hollenbach berichtet.
Simone Hüttenbehrendt ist Klimaschutzmanagerin in der Evangelischen Kirche. Wenn es um den kirchlichen Energieverbrauch geht, dann gilt:
Als allererstes versuchen wir, unsere CO2-Emissionen zu vermeiden. danach als nächstes zu reduzieren und all das, was nicht vermeidbar ist, sollte dann erst kompensiert werden.
Bei der Kompensation setzen alle Kirchen vor allem auf die Klimakollekte, einen kirchlichen Fonds, mit dem CO2-Emissionen ausgeglichen werden sollen. Sina Brod ist Geschäftsführerin der Klimakollekte. Sie berechnet an einem Beispiel, wie teuer so ein Ausgleich wäre.
Ich würde jetzt mal von dem Abflugort Frankfurt ausgehen. Da gebe ich jetzt mal eine Person ein, die nach Bangkok fliegt und zurück. Hier kommt man dann pro Person auf den CO2-Ausstoß von 3,28 Tonnen hin und zurück. Und das kostet dann gemäß des Tonnenpreises von 25 Euro 82 Euro.
Die Klimakollekte finanziert Klimaschutzprojekte im globalen Süden, zum Beispiel in Ruanda.
Hier wurden 6000 energieeffiziente Öfen installiert, die eine offene Feuerstelle ersetzen. Und durch diese Energieeffizienzmaßnahme wird maßgeblich Holz eingespart im Kochvorgang. Und das, was an Holz weniger verbrannt wird, mündet sozusagen in die CO2-Einsparung. Und jede eingesparte Tonne ist dann als Zertifikat handelbar.
Doch auch hierzulande kann man kompensieren mit Aufforstungen. So hat die Evangelische Kirche in Thüringen extra einen Klimawald angepflanzt. Die Idee, Bäume zu pflanzen, die dann langfristig CO2 speichern, diese Idee stößt gerade bei kirchlichen Jugendgruppen auf große Resonanz. Let's Get Green, Baum für Baum, heißt eine kirchliche Aktion, die Rebecca Lühmann unterstützt. Sie engagiert sich in der evangelischen Jugendarbeit. Rebecca greift eine Idee der mittlerweile umstrittenen Organisation Plant for the Planet auf, die in den kommenden Jahrzehnten weltweit 1 Billion Bäume pflanzen will. Rebecca setzt dabei vor allem auf Kirchenland in Deutschland.
Es gibt einfach überall kleine Flächen, die aufgeforstet werden müssen. Und da hilft es ja schon, wenn man die Kirche aufruft, zu schauen, was habt ihr eigentlich in eurem Besitz an Flächen, die auch gut aufgeforstet werden müssen. Da kann man jetzt natürlich auch sagen, das ist mehr so symbolisch, wenn ich jetzt hier einen Baum pflanze. Aber wenn es alle machen, dann ist man ziemlich schnell bei 1 Milliarde Bäume.
Manche Kritiker nennen Kompensationsmaßnahmen wie Aufforstungen oder die Klimakollekte eine Art modernen Ablasshandel. Man zahlt seinen Obolus, um sein Gewissen zu beruhigen. Stefan Weiß ist Klimaschutzmanager der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck.
Ja, wenn das so wäre, dass man sagt, dann fliege ich nochmal zum Shopping nach London und kompensiere das hinterher bei der Klimakollekte, dann wäre das sicherlich sowas wie ein Ablasshandel. Geht zunächst darum, auch Reisen vermeiden, die nicht unbedingt nötig sind, sie zum Teil auch auf umweltfreundliche Verkehrsmittel zu verlagern. Aber alles das, was dann eben am Ende nicht mehr zu vermeiden ist, das zu kompensieren, ist zumindest mein erster Schritt. Es ist besser als gar nichts, auf jeden Fall.
Von Klimaneutralität hatte der Gründer der evangelischen Kirche, Martin Luther, noch keinen blassen Schimmer und trotzdem empfahl er, wenn er wüsste, die Welt würde morgen untergehen, er würde heute noch einen Apfelbaum pflanzen.
HR Info. Himmel und Erde.
Am vergangenen Dienstag hat der Vatikan eine Reform des kirchlichen Strafrechts angekündigt. In dieser Reform schlägt sich unter anderem der Skandal um die Fälle sexuellen Missbrauchs nieder, die früher oft unsystematisch und wenn überhaupt sehr milde bestraft wurden. Nicht zuletzt deshalb wurde auch der Strafgrund neu gefasst, der bei diesen Fällen angeführt wird. Das ist gut, aber es war auch längst überfällig, findet Jörg Seiselberg hier seinen Kommentar.
Es ist ein Schritt nach vorne, ohne Frage. Aber im Grunde reden wir über eine Selbstverständlichkeit. Da sexueller Missbrauch an Kindern jetzt als schwere Straftat im katholischen Strafrecht benannt wird, ist richtig. Aber was denn sonst? Kindesmissbrauch ist eines der schlimmsten Delikte überhaupt. Es jetzt auch im kanonischen Recht als ein solches zu benennen, ist kein historischer Erfolg, sondern überfällig. Es war historisch himmelschreiend, dass von der katholischen Kirche Sexualstraftaten gegen Kinder über Jahrzehnte nur als Verstöße gegen den Zölibat verfolgt wurden. Die jetzigen Änderungen sind ein Erfolg nicht zuletzt von Papst Franziskus. Er hat im Umgang mit Strafen bei sexuellem Missbrauch einen Perspektivwechsel geschafft. Nicht mehr der Blick der Täter, sondern der Opfer solle die katholische Kirche in ihrer Rechtsprechung leiten. Das war Franziskus' Versprechen beim Antimissbrauchsgipfel vor 2 Jahren. Jetzt hat er es in wichtigen Passagen des kanonischen Rechts umgesetzt. Endlich. Damit es nicht beim Abhaken von Selbstverständlichkeiten bleibt, muss die katholische Kirche, muss Franziskus bei diesem Thema weitermachen. Aufmerksamkeit und Respekt für die Opfer, das bedeutet auch, ihnen beispielsweise im Verfahren mehr Rechte einzuräumen. Daher wäre es wichtig, dass die Betroffenen in den kirchlichen Verfahren eine stärkere Position bekommen. Ihnen das Recht gegeben wird, als Nebenkläger aufzutreten. Dazu müsste der Vatikan auch die Prozessvorschriften im kanonischen Recht angehen. Wenn Franziskus im Kampf gegen Sexualstraftaten nicht auf halber Strecke stehen bleiben will, heißt es für ihn, nach der Reform ist vor der Reform.
Die Reform des kirchlichen Strafrechts und die Meinung dazu von unserem Vatikan-Korrespondenten Jörg Seiselberg. Manche fürchten sich und manche freuen sich auch darauf, auf den Beginn des Ruhestands. Aber nicht alle sind auf den Tag X gut vorbereitet und dann eventuell sogar mit der neuen Freiheit überfordert. Es beginnt eine neue Lebensphase und in die muss sich jeder selbst erst einmal hineinfinden. Ein Online-Kurs der katholischen Erwachsenenbildung des Bistums Limburg will dabei helfen. Anne-Kathrin Hochstrat berichtet.
Maria Klinkhammer ist 67 und seit gut einem Jahr Rentnerin. Das war kein leichter Schritt.
Ich habe vor diesem Übergang im Sinne von letzter Arbeitstag, die Tür geht zu, fällt hinter mir ins Schloss und dann ist plötzlich was ganz Neues. Davor habe ich schon Angst gehabt, weil ich es mir nicht wirklich vorstellen konnte.
Maria Klinkhammer hat begriffen, jetzt beginnt eine neue Lebensphase. Die braucht einen Übergang, erklärt Hans Prömper. Der 70-Jährige leitet den Kurs zum Renteneinstieg der katholischen Erwachsenenbildung. Für ihn ist es ein Ziel, den Teilnehmenden klarzumachen, dass die Rente eine neue Lebensphase ist, die eine Eingewöhnungszeit braucht.
Dieser Kurs heißt ja vom Beenden und Neuanfangen oder Neubeginnen. Also um etwas neu anfangen zu können, muss ich wirklich etwas beenden. Und dieses Beenden, das geschieht nicht an einem Tag, in dem ich verabschiedet werde, in dem ich das letzte Mal den Schreibtisch aufräume oder meinen Arbeitsplatz verlasse, sondern es ist eine längere Phase.
Um nicht in ein Loch zu fallen, helfe es, sich schon vor dem Renteneintritt Gedanken zu machen. Wie war mein Berufsleben? Was macht mich als Person aus? Was könnte meine nächste Aufgabe sein? Dabei hilft Hans Prömper gern.
Das Wichtigste ist erstmal, die Teilnehmenden anzuregen, dass sie über sich erzählen, dass jemand an die Emotionen rankommt. Und die Instrumente, die ich einsetze, sind im Grunde Instrumente, um Emotionen zu erspüren und sich die auch ein Stück bewusst zu machen. Diese Emotionen sind unsere inneren Antreiber und da müssen wir ran.
Maria Klinkhammer will genau das, bewusst etwas über sich lernen. Und deswegen nimmt sie am Kurs teil.
Abgleichen, wie habe ich mir das vorgestellt und wie gestaltet es sich jetzt? Und nun könnte ich das ja, diesen Prozess der Bilanz, das könnte ich ja für mich selbst machen. Und da ist mir dieser Kurs begegnet und ich habe gedacht, nein, das ist noch besser, weil dieser Kurs ist dann für mich so, das wäre so meine Formulierung, so eine Art angeleitete Selbstreflexion.
Und schon das erste digitale Treffen habe sie direkt zum Nachdenken gebracht, erzählt die 67-Jährige. Und jetzt hat sie auch das Gefühl, ich bin nicht allein.
Beenden und neu beginnen, ein katholischer Online-Kurs für angehende Ruheständler. Das war ein Beitrag von Anne-Kathrin Hochstadt. Wenn man sagt, ein Mensch ist eigenwillig, dann ist durchaus noch nicht ganz klar, welche Art von Eigenwillen es eigentlich ist. Es gibt ja einen Eigenwillen, der auch mit Sturheit verwandt ist und der mit Unbeugsamkeit und Unbeweglichkeit zu tun hat. Und dann gibt es den Eigenwillen im Sinne von Hermann Hesse, also der Wille zum Eigenen und die das Leben prägende Einstellung, dass es wichtig ist, dass jeder Mensch seinen Weg geht und seiner Berufung gerecht wird. Über den Eigenwillen in dieser doppelten Bedeutung hat der Philosoph und Therapeut Matthias Jung jüngst ein Buch verfasst. Es lautet »Eigensinn macht stark« und ist ein Lob des Ungehorsams. Matthias Jung hat viel Erfahrung, denn er selbst musste sich zunächst auch einmal zu diesem Eigenwillen hin entwickeln. Herr Dr. Jung, wie sind Sie dazu gekommen, sich mit diesem Thema des Eigensinns näher zu beschäftigen?
Sie werden lachen. Ich habe auf einem Graffito folgenden Satz entdeckt. Immer nur nett sein ist gefährlicher als Kettenrauchen. Das hat mich sofort überzeugt, weil ich auch immer so ein netter Junge war und auch der klassische Schwiegersohn der Nette. Und das hat mir einige Blessuren eingetragen und ich musste mühsam lernen, diese falsche Nettigkeit abzustreifen. Das heißt nicht, dass man auch mal charmant sein kann und nicht grimmig ist, aber den Satz fand ich ausgezeichnet.
Nett sind Sie immer noch, aber das heißt, Sie waren von Hause aus nicht ein eigensinniger Junge. Also
nein, zunächst war ich das jüngste Kind von 5 Kindern und da habe ich den Mund nicht groß aufgebracht. Ich wurde einfach zu wenig gehört, das ist klar bei so vielen Kindern. Ich war auch ein bisschen verträumt, ich war ein bisschen langsam. Und ich war Mama Sonnenschein, das ist auch so eine Rolle, der Sonnenschein der Mutter zu spielen. Das hat seine eigene Ambivalenz. Wie will man da beispielsweise Aggression lernen? Und meine Eltern waren geschieden, das heißt, meine Mutter war eine alleinerziehende Ärztin mit der großen Praxis. Und einer alleinerziehenden Mutter, die sozusagen in der Opferhaltung ist, gegen die kann man nicht aufmüpfig sein. Im Gegenteil, da entwickelt man eher so in Richtung Helfersyndrom. Man ist außerordentlich empathisch. Man will lieb sein von morgens bis abends. Dafür zahlt man auch seinen Preis. Jeder von uns hat ja so seine eigene Art der Zurichtung im Familiensystem.
Mhm. Dann stelle ich mir vor, dass für so einen Jungen dann die Pubertät auch schwer die Zeit des Aufbegehrens sein kann. Das heißt,
unbedingt. Es war sehr schwer. Bei mir kam noch hinzu, dass ich in einem österreichischen Jesuiteninternat aufgewachsen bin. Als 10-jähriges Bübchen bin ich da hingekommen, in diese riesigen Schlafsäle und in diesen Schlangenfraß. Für den mussten wir immer noch beten, vorher und nachher. Wir waren so erbittert, dass wir gebetet haben, komm, Herr Jesus, sei unser Gast, iss selber, was du uns beschert hast. Also, da waren wir sauer. Und es war eine totalitäre Geistigkeit. Es war Sexualneurose, das war eine Unfreiheit des Denkens. Damals gab es noch den Index Librorum Prohibitorum, das Verzeichnis verbotener Bücher. Alles, was interessant war, von Voltaire bis zu den französischen Existenzialisten, war verboten. Und es gab auch noch die Körperstrafe. Da war ein Aufbegehren sehr schwer.
Man kann ja auch sagen, dass in solchen Situationen man auch stark wird oder aber auch in diesem Aufbegehren, dass ich dann vielleicht zeigen will, dass man an solchen Widerständen auch stark wird. Aber Das war in Ihrem Fall, war das so?
Sind Sie ich habe eine Zeit, ich habe ungefähr 7 Jahre gebraucht und dann stand es mir bis oben. Auch diese ganzen dogmatischen Festlegungen, die Jungfräulichkeit Mariens und die Unfehlbarkeit des Papstes und was wir alles, und dass Protestanten nicht in den Himmel kommen und andere Religionen schon überhaupt nicht, dass uns so das Denken abgenommen wurde. Und da habe ich rebelliert. Da völlig diffus, zum Teil auch dummdreist. Ich habe sozusagen verbal um mich geschlagen. Aber später in der Therapie ist mir klar geworden, das war nicht eine Niederlage, sondern ein Sieg. Denn die haben mich hochkantig aus diesem Elite-Internat rausgeschmissen, von ihrer Sicht zurecht. Und ich kam wieder nach Hause, genau das, wonach ich mich so gesehnt habe und was ich mich nie getraut habe, meiner überarbeiteten Mutter mal zu sagen, du, ich möchte nach Hause. Ich finde es hier furchtbar in dieser Erziehungskaserne mit ihren hallenden Gängen. Die Rebellion kam und das war sicher einer meiner bedeutsamen, eigensinnigen Leistungen. Und dann begann es sehr schön. Ich kam heim und meine Mutter, anstatt mit mir zu schimpfen, sagte, Matthias, jetzt machen wir uns eine schöne Zeit. Ach, also es war ganz überraschend, war das dann. Die hat sich gefreut, sie war eine einsame Frau. Alle Kinder waren im Internat, im Ausland. Und jetzt war endlich wieder, wer ist der Kleinste, der Dümmste war wieder zu Hause.
Welche Überraschung. Plötzlich ist das, wovor man am meisten Angst hat, eben seinen Eigensinn zu zeigen.
Exakt.
Ist dann der Weg, auf dem es weitergeht.
Ja, ja, sowas.
Das Wort vom konstruktiven Eigensinn, das kann man ja auch mit einem Gedankenstrich schreiben, stammt von Hermann Hesse, das Sie in Ihrem Buch zitieren. Herr Dr. Jung, was versteht Hermann Hesse darunter, unter diesem Eigensinn? Ja,
zunächst muss man sagen, dass der Hermann Hesse einer der eigensinnigsten Denker der deutschen Literatur war, der große Nobelpreisträger. Und er hat sich als Kind gegen streng pietistische Eltern durchsetzen müssen und es ging so weit, dass er einen Suizidversuch unternommen hat und hat eine ganz schwierige Entwicklung gehabt. Aber er ist eigensinnig geblieben, er ließ sich auch nie ideologisch vereinnahmen. Das muss man wissen bei diesem tapferen, großen Mann, der auch über eine große Weisheit verfügt und sich angeeignet hat. Er sagt Folgendes. Er sagt, eine Tugend gibt es, die ich liebe, in einem Aufsatz von 1917. Sie heißt Eigensinn. Und dann kommt das Entscheidende. Von all den vielen Tugenden, von denen wir in Büchern lesen und von Lehrern reden hören, kann ich nicht so viel halten. Und doch könnte man all die vielen Tugenden, die der Mensch sich erfunden hat, mit einem einzigen Namen umfassen. Tugend ist Gehorsam. Und jetzt fragt er sich, welcher Gehorsam? Die Frage ist nur, wem man gehorche. Nämlich auch der Eigensinn ist gehorsam. Aber alle anderen, so beliebten und belobten Tugenden, sind gehorsam gegen Gesetze, welche von Menschen gegeben sind. Einzig der Eigensinn ist es, der nach diesen Gesetzen nicht fragt. Wer eigensinnig ist, gehorcht einem anderen Gesetz, einem einzigen, unbedingt Heiligen, dem Gesetz in sich selbst, dem Sinn des eigenen. Mhm. Ein heiliges Gesetz.
Ja, erstaunlich. Also, ja. Das heißt also, Gehorsam, das wird umgewendet und es ist dann der Gehorsam gegenüber seinem eigenen Sinn. Ja. Also er geht davon aus, dass jeder Mensch seinen Sinn in sich hat, ja, und dass das nicht beliebig ist sozusagen, dass man auch eine gewisse Verpflichtung hat. Er greift ja dann zu Worten, die für uns vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen erscheinen mögen, also das heilige Gesetz. Aber immerhin, also dieser eigene Sinn ist ja für ihn tatsächlich dann etwas, wirklich etwas, von dem aus sich das ganze Leben dann gestalten lässt.
Ja. Und worin der Gedanke natürlich auch verborgen ist, dass wir Kraft unserer Fähigkeiten einen Auftrag haben. Das ist nichts Esoterisches und nichts Mystisches. Aber jeder von uns hat seine Fähigkeiten, ob die handwerklich sind, ob die mehr geistiger Art sind. Das ist nicht die Frage. Und wenn wir dem nicht gerecht werden, haben wir unseren Auftrag verfehlt. Wir haben nicht das gelebt, was für uns lebbar war.
Und damit ist Hesse ja wirklich sehr modern. Also ja, gegen diese Fremdbestimmung hat sich ja schon auch in den 70er, 80er Jahren dieses Wort von der Selbstbestimmung durchgesetzt und auch, ja, von der Selbstverwirklichung. Ja. Und insofern, das greift er ja sehr früh auf, aber er stellt es auch nochmal wirklich in den großen existenziellen Zusammenhang.
Ja. Und er hat es gemacht vor einer Gesellschaft in Mitteleuropa, die extrem autoritär und angepasst war, die viele undemokratische Züge hatte. Der Nationalsozialismus war nicht aufgearbeitet. Frauen waren ganz generell als minderwertig denunziert und auch unterdrückt und hatten keine Rechte. Es war, gerade die deutsche Gesellschaft war noch sehr, sehr konservativ. Heute klingt vieles selbstverständlich, wenn man heute denkt, dass mehr Medizinstudentinnen gibt als Medizinstudenten, mehr Juristinnen als männliche Juristen im Studium. Das ist eine soziologische Revolution. Damals war das ganz neu. Auch die Verfügung über den eigenen Körper, denken wir an die Pille, denken wir an die MeToo-Bewegung der Frauen. Da war er einer der ganz unbequemen Vorläufer.
Herr Dr. Jung, aber da lauert ja ein Missverständnis, denn der Eigensinnige, das kann ja auch der bockige Eigensinnige sein, ja, der Dickköpfige, der Sture. Ja. Was macht Menschen denn dickköpfig und wo liegt da das Missverständnis?
Da wäre natürlich immer individuell zu fragen, warum bist du so verhärtet? Warum bist du in einer Panzerung? Warum machst du grundsätzlich nur auf Widerstand? Ist dir nicht zugehört worden? Es sind oft Menschen, denen nicht zugehört wurde, die dann diese Dauerschlacht führen. Da wären die Hintergründe, die wären zu befragen. Das kennen wir auch bei Kindern. Einerseits brauchen die ihre Trotzphase unbedingt, sonst sind sie total angepasst. Andererseits meutern sie auch in einer gewissen Zeit in der Pubertät, weil sie eine eigene Individualität kriegen würden. Und da ist diese ganze Dialektik besteht darin, einerseits in Grenzen zu setzen und andererseits auch mit einer hohen Toleranz umzugehen. Das ist für alle Eltern ein schwieriges Thema.
Aber es gibt ja auch so einen unheilvollen Kreislauf. Sie haben das jetzt gerade angedeutet, dass man jemanden auch mit Eigensinn strafen kann, einfach indem man eben nicht verträglich ist einfach. Das kann ja auch, wenn es eine Erfahrung im Hintergrund gibt, durchaus eine Lebenshaltung sein, die dann eben auch sich verselbstständigt und auch im Grunde asozial ein Stück ist.
Bei Paaren spielt es oft eine große Rolle. In der Psychologie würden wir das einordnen in die Kategorie der passiven Aggression. Ja, ich habe doch gar nichts gesagt, ich war doch nicht böse, aber ich bin dabei geblieben und deine Argumente sind ja Unfug und das ist nicht ernst zu nehmen. Das sind natürlich schlimme Formen, weil sie das zentrale Gesetz der jeder Beziehung torpedieren, nämlich die Kommunikation, die Wertschätzung, das Verständnis, die Empathie, das Hineinschlüpfen in den anderen. Da herrscht ein neurotischer Wiederholungs Da werden Dinge wiederholt, anstatt aufgearbeitet zu werden.
Das war ein Gespräch mit dem Philosophen und Therapeuten Dr. Matthias Jung aus Lahnstein. Er hat ein Buch verfasst über den Eigensinn mit dem Titel Eigensinn macht stark. Das Buch ist erschienen im EMU Verlag. HR Info Himmel und Erde geht langsam zu Ende. Empfehlen möchte ich Ihnen zum Schluss noch unseren Newsletter. Sie wissen, da gibt es Hinweise auf Sendungen zum Thema Kirchen und Religionen in den Hörfunkwellen und im HR-Fernsehen alle 14 Tage. Wenn Sie diesen Newsletter abonnieren möchten, dann gibt es die Möglichkeit dazu auf der Seite hr.de/religion. Vielen Dank für Ihr Interesse. Das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ihnen einen schönen Sonntag.